Eine neue Fahrradio-Folge ist da. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Downloaden. Gleich geht's los mit Folge 110 vom 7. Juli 2019. Thomas sitzt in der Küche in Stuttgart und ich bin im Büro in Köln. Der Sound ist nicht so super, weil ich nach langer Zeit meine Technik umgestellt habe. Dafür sind die Themen umso interessanter. Ich fasse mal kurz zusammen. Erstens E-Rennrad. Ich war beim Giro E in Italien. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es war ganz schön anstrengend. Zweitens E-Enduro. Thomas war beim E-Mountainbiken, auch in Italien. Und ich glaube, es war weniger anstrengend. Drittens E-Scooter und Micromobility. Ich habe mir angehört, was Horace Dedew von der Entwicklung am E-Scooter und Micromobility-Markt hält. Immerhin gibt es seit ein paar Wochen E-Scooter in Deutschland. Aber auch hier kann ich schon mal vorwegnehmen, E-Scooter sind nicht alles. Vorher sprechen wir noch kurz über Bier. Soll ich das auch vorwegnehmen? Nee, ich glaube nicht. Hört einfach rein. Gleich geht's los. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge Fahrradio. Okay, und ich kann jetzt schon ankündigen, dass es nicht nur um Fahrräder geht, ne? Aber das wissen ja die treuen Zuhörer schon, ne?
Ja, das Leben besteht aus mehr als Fahrrädern.
Eben.
Das habe ich gar nicht Wobei so die schön natürlich gesagt. Das hätte man schöner formulieren können.
Ja, wie denn?
Zum Beispiel... mehr als Fahrräder im Leben oder so. Na, ich überlege mir da mal was oder frag mal bei der Bild-Zeitung nach.
Ja, wissen die das?
Ja, keine Ahnung. Die machen immer so ganz, wobei die machen immer ganz große Überschriften. Ah, es ist ja früher morgen, noch Sonntag früh.
Genau.
Und deswegen trinke ich Kaffee, der hat mir gut getan. Ich bin ein bisschen verletzt, deswegen habe ich ganz viel essen müssen. Da komme ich aber später dazu. Und das Geräusch des Freilaufs in unserem Intro hat mir zusätzliche Schmerzen bereitet.
Echt?
Auch
wieso?
Auch da komme ich dazu.
Oh, okay. Vielleicht heute ist der, das hätten wir eigentlich dazu sagen können, das ist ja immer ganz praktisch, wenn man weiß, wie viel der ist. Heute ist der 7. Juli 2019. Die Hälfte des Jahres ist schon rum, hat mir kürzlich der Twitter-Account gesagt, der einfach nur einen Balken anzeigt, wie weit schon, wie viel schon vom Jahr rum ist. Finde ich extrem praktisch. Mhm. Also die Hälfte haben wir schon geschafft. Sommersonnenwende ist ja auch schon vorbei. Weißt, ja. Johanni, ne?
Ja,
24.
Ja,
Juni. So.
Wurden da auch Feuer gemacht?
Also hier nicht, also in Köln nicht, da ist es nicht so üblich, glaube ich. Was? Du lachst?
Ja.
Warum habe ich was falsch
gemacht? Nein,
verstanden?
Nein. Ich habe gerade in Wikipedia nach dem Erfinder des Freilaufs gesucht. Und er wurde skeptisch aufgenommen. Der US-Amerikaner Morrow erfand 1989 den Freilauf, der aber mit Skepsis aufgenommen wurde.
1889 nehme ich an, oder?
1889, Entschuldigung.
Aha, ja. Ja, das ist klar, ne? Das war... sollen wir für die Leute, die... keine Du meinst ja, dass die Bierverkostung wichtig sei, ne? Also die Nennung der neuen Biersorten, die hier getrunken werden oder die du trinkst, weil ich kann ja keins trinken, ne?
Na, wer weiß.
Ja.
Du hast doch ein paar Biere, die funktionieren und vielleicht auch das Neue.
Ja, genau. Und da kannst doch du kurz davon erzählen. Also das trinkst du zwar jetzt nicht, ich sehe dich aus einer sehr großen Tasse. Ist das eine Blumenvase oder ist das eine Tasse?
Quatsch, das ist eine stinknormale Bodum halt, wie so
okay.
eine Tasse aussehen muss. Ich sehe mich ja nicht. Ich müsste mich mal... warum sehe ich mich nicht?
Ja, wahrscheinlich hast du den Bildschirm gewechselt oder so.
Ach, Menno.
Ich sehe mich
auch. Jetzt sehe ich mich. Jetzt gucke ich mal die Tasse an. Stinkt normale Tasse. Okay, weil, wie die meisten unserer Hörer wissen, aber wir begrüßen jetzt hier neue Hörer auch mal. Hallo, neue Hörer.
Aha, hallo.
Der Hans sitzt in Köln und ich sitze in Stuttgart. Nur zur Information. Und deswegen sehen wir uns auf unseren Computerbildschirmen gegenüber sitzen. Das nur zur Info für interessierte Hörer.
No? Ja, und warum erzählst du das jetzt?
Naja, weil du nämlich, wenn du mir direkt am Tisch gesessen wärst, du hättest dann die gleiche Tasse wie ich und hättest gar nicht so einen Blödsinn erzählt von wegen riesige Tasse und irgendwie so wie jemand in der Werbung, der sich eine riesige Tasse mit riesigen Getränken einfüllt und so.
Und sich dann so kuschelt.
Und so guckt. Ja.
Mit einer Decke am besten auch noch, ne? Auf so eine, mit so einem großen Fenster im Hintergrund und Kissen auf der Fensterbank und sich voll, also total gemütlich macht, so relax-mäßig. Ne?
Sowas von.
Ja.
Manchmal,
am besten
manchmal
eine Frau.
Ich wollte halt jetzt eben das nicht unbedingt wieder mit Frauen und so, weil vielleicht hören uns auch Frauen zu. Gern auch mal ein Kätzchen.
Ja. Naja, Katzen, die haben schon was, ja. Ja, aber so ist es nicht. Also du bist da ja ganz pragmatisch. Es geht einfach nur darum, eine gewisse Menge an Kaffee in der Tasse zu haben und die convenient zu schlürfen. Ne? Okay, Mitgriff, ne? Die Tasse, das ist auch wichtig. Also
ich habe auch Tassen ohne Griff. Funktioniert auch. Also das ist alles, ich bin da auch offen.
Okay. ja.
Also zu einem gewissen Grad gebe ich zu. Zu einem gewissen Grad bin ich da auch sehr voreingenommen und unoffen. Und
ich habe
skeptisch und gern mal auch ungerecht.
Na, dass du es wenigstens einsiehst. Also ich habe ja auch eine sehr schöne Tasse, ne?
Was steht denn da drauf?
Hier, das ist wichtig, ne? Ja.
Was ist denn das?
Kannst du sehen?
Das ist ein Nux.
Das ist ein Lux, genau. Und die haben ja die coolsten Ohren der Welt, ne?
Ja.
Also
ja.
Lux, Katze, ne? Und deswegen ist mir das eingefallen. Also ich habe eine Katze, ich habe eine Tasse von O'Reilly, einem der besten Verlage der Welt, den es leider seit einer Weile nicht mehr so richtig, nur so halb in Deutschland gibt. Also haben die hatten mal ein Büro in Köln, hier um die Ecke.
Mhm.
Aber das haben sie seit einer Weile nicht mehr. Und andere Geschichte. Jedenfalls, was den O'Reilly Verlag auszeichnet, sind immer die Tierbilder auf den Büchern.
Mhm.
Und hier ist ein Lux drauf. Und Lux ist eine coole Wildkatze, finde ich. überhaupt sind ja Wildkatzen ziemlich cool, ne? Also Panther, ist das auch eine Katze? Ja, ne? Und Tiger. Alles. Mhm. Und so kleine Tiger, die haben ja auch so putzige Tatzen, ne?
Oh ja, Kuscheltiger.
Ja. Genau, ja, nur meine Tasse, der fehlt es an Kaffee noch. Möglicherweise muss ich den Podcast kurz mal unterbrechen. Das werden aber die Hörer nicht mitbringen, wenn ich mir noch Kaffee holen muss. So, das
also hier steht ja nochmal zu dem Freilauf auf der unter Fichtel und Sachs, weil ich war mir eben auch nicht sicher, dass das Fichtel und Sachs, also der Ernst Sachs, den Freilauf erfunden hätte 1998. Mhm. Und dann 1903 die Torpedonarbe mit Freilauf und Bremse.
Da stand doch auch immer Torpedo-Freilauf drauf, oder?
Ja. Ah, Freilauf. Also Freilauf ist eine tolle Erfindung. Ich sag's gleich. Warte mal kurz.
Wir nur um den.
Wir gehen. Ach nee, wir wollen ja. Ja, genau. Strukturiert.
Ja. Das ist nämlich das, was. Das, was Ästhetik auch ausmacht, die Strukturierung. Also, wir wollten ja kurz bei den Getränken noch bleiben. Du siehst vielleicht in unserer Liste, hast du die offen?
Brav, ja, Thomas? Ja,
sehr gut. In unserer Liste steht ein Eintrag von einem neuen Bier aus Bamberg. Und da habe ich eigentlich vorhin gedacht, dass du schon sagst, also erst hier Hans in Köln, Thomas in Stuttgart, und dann dachte ich eigentlich, dass du von unserer gemeinsamen Heimat erzählst, aber kein
Ach
Ton.
Ach so. Nee, die ist Bamberg. Soll ich dann gleich erzählen oder strukturieren wir erst vor, über was wir erzählen?
Nein, wir sind beim Getränk und dann erzählst du.
Alles klar, gut, ja. Nämlich ein sehr engagierter Fahrradladen in Bamberg, der Bamberger Radladen, so nenne ich ihn mal, ich weiß nämlich gar nicht genau, wie er heißt, Radladen.
Doch, glaube, der heißt so, genau. Radladen.
Aber die haben dann irgendwie noch Energy, wie auch immer. Also der Radladen in Bamberg, den es schon immer gibt, aber unter verschiedener Führung wohl. Aber die sind mir sehr sympathisch, weil sie sich auch um andere Themen kümmern, außer Fahrradfahren, also Essen, Trinken. Und so, was ja dazugehört, wegen der Energie und dem Glücklichsein.
Mhm, unbedingt.
Und wer Bamberg kennt oder irgendwie mal als Tourist dort war oder irgendwo Bier sieht, der wird dann immer mit dem Bamberger Rauchbier von der Brauerei Schlenkerler konfrontiert, das mir persönlich nicht schmeckt, obwohl ich Rauchbier sehr gern mag, aber da gibt es andere, die besser schmecken, meiner Meinung nach. Und die Leute, die dann da vor diesem Etablissement stehen oder drin sitzen, die trinken immer gleich ganz viel von denen, weil dann ist es egal. Und dann geht es ihnen auch nicht gut meistens und dann müssen sie nach Hause gebracht werden oder so. Ja, also es ist nicht so schön, aber da ja Bier, wie viele Leute wissen.
Morgens kommt der Wirt mit dem Kercher und macht wieder sauber.
Genau. Wie ja viele wissen, war Bier früher nicht nur irgendwie ein Genussmittel, sondern ein Getränk für alle, weil es einfach im Gegensatz zum Wasser sauber war, weil es schon gekocht war, diverse Nährstoffe enthielt. Und das gab es mit Zitrone noch nicht, weil die waren damals nicht so populär, die gab es damals nicht so Ding, aber gab es auch mit verschiedenen Geschmäckern und allem. Also, und sie gab es vor allem auch mit wenig Alkohol, weil auch Kinder das getrunken haben. Und jetzt hat die Brauerei Schlenkerler ein Leichtbier gemacht, also quasi Kinderbier, auch für den Sommer, mit 1,2% Alkoholgehalt nur. Und angeblich, also der Test des Radladens hat verkündet, dass es eine leichte Rauchnote hat und sehr frisch schmeckt. Also eigentlich genau das, was ich zum Beispiel möchte von so einem Getränk. Also ich freue mich aufs nächste Mal in Bamberg, dann werde ich mir so ein Getränk holen und dann darüber berichten. Weil
also ich hab,
weiß eben, ja. eben kein kein Industriebier ist, kein Beck's Lemon oder sonst irgendwie eine komische Sache, obwohl ich zum Beispiel Jever Fun als alkoholfreies Bier eigentlich ganz akzeptabel finde. Aber wie gesagt, da muss nicht unbedingt immer Rausch drin sein im Bier für mich. Muss einfach lecker schmecken.
Mhm. Ja, 1,2% hat es. Ne? Da kann man schon ein paar trinken, bevor man ansitzen hat. Also was ja eigentlich der Idealzustand ist, ne? Nichts zu tun und leicht einen Sitzen haben.
Von wem zitierst du das gerade?
Harald Juncke, der Große.
Ich Ja, sehr schön, Harald.
Und diese 1,2%, die entsprechen ungefähr dem Cider, den man in dem teuren Summersby Cider, den man bei Rewe und so kaufen kann, in viel zu kleinen Flaschen. Es geht. Ich habe, weil du mir das ja gesagt hast, übrigens, das Bier heißt Schlenkerler Hansler.
Ja.
Und ich habe natürlich erst gedacht, das bedeutet, Hansler wäre der kleine Hans. Und ich habe mich gewundert.
Hatte ich auch gedacht, habe mich schon gefreut. Oh, den Hans sein Bier.
Ja, ist aber nicht, ne? Hast du mich da aufgeklärt?
Der Radladen hat mich aufgeklärt.
Dass es Bier nicht die Verkleinerung der Diminutiv von Hans ist, ne?
Sondern?
Heinz.
Ja, wundert mich. Aber Heinz heißt doch niemand eigentlich, oder?
Na, früher doch. Ja, also ich persönlich kannte früher jemanden in meinem Alter, der hieß Heinz.
Wobei ich kenne auch einen.
Hans heißt ja auch kaum jemand, oder?
Ja.
Naja. Fritz heißen die kleinen Jungs. Und Heinrich und Emil.
Und Jakob und Moritz und wie sie alle.
Ja, ja.
Keiner Thomas.
Nee. Es gibt einen, ich kenne einen, der ist ein Junge, der ist so alt wie mein Sohn und der heißt Bernhard.
Echt?
Ja, und das fand ich süß. Ich habe der vor Jahren auf dem Grundschulpausenhof hat eine Mutter ihr Kind gerufen. Bernhard, komm mal her. Und dann ein kleiner Junge mit semmelblondem Schopf hat sich dann rumgedreht. Und das war der Bernhard. Zurück zum Heinz, also zum Hansler. Da habe ich natürlich gleich danach gegoogelt und bin auf mehreren Bier-Nerd-Seiten gelandet. Eine heißt so Untappd zum Beispiel. Und dann gibt es noch mehr. Und bei der Untappd, also da kannst du dein Bier suchen und dann findest du Bewertungen von Trinkern. Also das ist quasi so wie TripAdvisor für Bier.
Ah,
und zum Beispiel Irina schreibt, not like any other alcohol freeze I've tried. Feels like eating low-fat smoked sausage. Weird food choice, but kinda good for your butt. Also es scheinen, es sind sehr viele Englischsprachige da, die das bewerten, und die meisten geben einfach nur eine Bewertung ab und zeigen ein Bild des Bierglases mit mehr oder weniger unterschiedlichen Füllständen.
Stimmt, ja, oder einmal, ich sehe ein Gesicht, das strahlt.
Ja?
Ja, bei Untappd, ja, das erste gleich. Da ist eine Frau, die das Bier hochhält und glücklich
Oh, das ist aber ein hübsches Glas, was die da hat. Die hat so ein Krüchler-Glas, ein Glaskrug hat die.
Ein bisschen
und zwar mit so einem
Griff.
Ja. Und hält den Schlenkerler Bierdeckel hoch. Die sitzt draußen.
Ja.
Ach, ja. Na, vielleicht probiere ich es mal. Könnte ja funktionieren, ne?
Bierwarner.
Bitte?
Der eine User heißt Bierwarner.
Man sieht schon, ja. Da kann ich, ich habe, und das ist dann gleich mein, dann gehen wir gleich in andere Sphären oder Länder. In anderen Ländern trank man früher gegen den Durst Wein, aus den gleichen Gründen wie das Bier.
Also auch aus hygienischen Gründen.
Ja, und ich war kürzlich, und jetzt bin ich quasi dabei, Leute haben schon gefragt, wann ich denn mal davon berichte, Artikel kommen später, aber ich war in Italien und ich bin beim Giro d'Italia mitgefahren.
Boah.
Und ja, kommt gleich die Einschränkung. Und da war ich unter anderem in Parma, weil ich bin von der italienischen Tourismusbehörde eingeladen worden und die haben uns dann abends noch durch Parma geführt und da waren wir in einem Restaurant und da gab es zum Essen Lambrusco. Mhm. Also das war ein gutes Restaurant.
Aber der Lambrusco, den ich aus meiner Jugend kenne, das ist kein guter Wein.
Ja, das ist der im Regal ganz unten steht, gell? Wobei, Thomas, vielleicht ist der ja gut, aber du hast es nicht gemerkt, weil du den quasi getrunken hast. Der sollte ja auch gekühlt getrunken werden, aber das war ja da so, oder?
Früher?
Also für die Leute, die keinen Lambrusco kennen, das ist Rotwein mit Blubbern. Kann man so verkürzt sagen, relativ eher nicht unbedingt herb, sondern ein bisschen süßlicher. Ne?
Ja.
Und Fun Fact, gibt es auch in Weiß. Dann heißt er nicht Lambrusco, sondern hat einen anderen Namen, den ich vergessen habe. Okay. Und da gab es Lambrusco und der war lecker. Und das hat mir dann so ein Tourismuschef von Parma erzählt. Das ist so, dass es dass in der Region Parma, da wird halt ein bisschen deftiger gegessen, weil da gibt es Schweine und die Leute mögen Schweine und deshalb essen sie ganz viel Fleisch, Schwein. Und da braucht man ein bisschen was Leichtes dazu. Und diese schweren Rotweine, so aus der Toskana und sowas, die passen da nicht so richtig. Und deswegen hat sich der Lambrusco da entwickelt. Mhm. Und auf dem Feld hat er gemeint, also wenn die Bauern den auf dem Feld mitgenommen haben, dann haben sie ihn, also der hat auch, ich weiß nicht, wie viel Alkohol der hat, aber teilweise haben sie ihn auch mit Wasser gemischt, oder? Das dann später, wenn es irgendwie ordentliches Wasser gab. Aber den trinkt man da. Und also der Lambrusco, den es da gab, der war gut. Und was echt schön ist, du schenkst den ein und dann schäumt der rosa. Genau. Na, dann bin ich ja, das ist quasi, das war doch eine Spitzenüberleitung, oder?
Aber sag mal jetzt beim Giro d'Italia, da fahren doch Profis mit und es geht doch saumäßig hoch und alles. Also nichts gegen deine Kondition und deine Kompetenz und so, aber Rennradfahren ist nicht dabei, oder? Eigentlich.
Nee, zwei Faktoren waren eigentlich nicht vorhanden, als ich gesagt habe, okay, ich fahre mit. Der eine, Kenntnisse im Rennradbereich, außer gelegentliches Zuschauen von Tour de France und vielleicht sogar Giro d'Italia am Fernsehen, also Tour de France hauptsächlich.
Oder Bilder gucken, Rennräder angucken.
Ja, Rennradtechnik, ja. Und zweitens Fitness, also generelle Fitness. Und da hat mir, also mein Kontakt bei der Botschaft oder bei der Behörde, beim italienischen Fremdenverkehrsamt in Berlin hat gemeint, oh, das geht schon. Also da fahren mehr mit, wie ich, die nicht so fit sind. Also weil die haben Journalisten eingeladen, kann ich ja genauer erklären, also Italien. Vielleicht hört hier ein Blogger zu, die haben vielleicht auch eine Mail bekommen. Die Tourismusbehörde hat immer so für drei oder vier Etappen. Der Giro d'Italia hat insgesamt, glaube ich, 12 oder 14 Etappen. Nee.
Kann schon sein, es sind drei Wochen.
Ja, der Giro hat drei Wochen.
Und dann einen Pausentag.
Inzwischen. Ja, und dann gibt es auch so einen Prolog noch, den man nicht so richtig werten kann. Also ich weiß nicht genau, sagen wir mal 16 Etappen hat er insgesamt. Und für jeweils drei oder vier laden sie immer fünf Journalisten ein, die zusammen mit einem Teamkapitän fahren. Unser Kapitän hieß Max Lelli, Massimiliano Lelli, der war Profi-Radrennfahrer. Weiß nicht, kennst du den Namen?
Nö, sagt mir nichts.
Der ist in, das war in den 1990ern, ist der gefahren. Und der war bei dem Team Cofidis, das für den ersten großen Dopingskandal gesorgt hat, glaube ich, mit ganz vielen Beichten und Skandalen und sowas. Also in dem Team war er. Mhm. Deshalb spricht er auch prima Französisch. Das haben wir irgendwann gemerkt, weil er spricht schlecht Englisch und ich so gut wie kein Italienisch. Das heißt, wir konnten uns gar nicht so gut verständigen. Und dann hat er irgendwann gemeint, ja, versuch's mal mit Französisch. Und das ging, also mein Französisch ist zwar auch nicht so gut, aber besser als Italienisch. Und dann ging es ganz gut, weil er halt lange in dem französischen Rennstall war. Also, jedes Team hatte einen, das war so ungefähr 10 Teams sind da mitgefahren bei dem Giro E. Und jetzt erzähle ich es, es handelt sich um eine Begleitveranstaltung zum Giro d'Italia, die auf E-Rennrädern durchgeführt wird.
Aha.
Und da gibt es halt 10 Teams mit jeweils 6 Mitgliedern. Und die fahren, also wir, die fuhren immer quasi im Vorprogramm, vormittags vor der Giro I auf exakt der gleichen Strecke, meistens oder manchmal ein bisschen verkürzt, also aber auf der gleichen Strecke wie die Profis, die dann mittags oder nachmittags gestartet sind. So dass wir vorher fuhren.
Ach so,
mit.
Okay. Also, ja. Und wenn der einer zu langsam war, Besenwagen.
Ja. Ja, das ist nämlich das Nächste. Komplett ausgerüstet wie der Giro. Also mit Teamwagen hinterher, mit Werkstatt, mit Technikwagen, mit Fotografen auf Motorrädern, mit Motorrädern bzw. Quattro-Scooter. Kennst du die? Ja, ne? Diese vierrädrigen...
Von Quattro, von der Firma Quattro.
Ja.
Also diese Dreiräder mit Vierrädern.
Genau, also Motorroller mit 4 Rädern, und Polizei, und die haben quasi, ich wusste gar nicht, wie sowas funktioniert mit dem Absperren von Rennen, also zumindest in Italien wird es gemeint, so gemacht, die brettern voraus. Und warst du schon mal bei einem Critical Mass, wo so diese, wie heißen die, Plugger oder so?
Die Einmündungen verstopfen, die haben einen Namen.
Ja.
Die haben einen Namen, ja. Ich habe das auch schon gemacht. Wir sind da schon mitgefahren. Also wir waren auch mal.
Und manche gehen ja da ziemlich grob vor beim Critical Mass, dachte ich mir, ne?
Wie meinst du es?
Naja, die brettern da hin und stellen sich sehr, wie soll man sagen, sehr breit vor die Autos hin und aufmüpfig und streng und so.
Da muss ja auch.
Ja, das machen diese Quattro-Fahrer auch.
Ah, okay.
Also du bist irgendwie unterwegs und dann heizen die an dir vorbei, ne, mit einem Affentempo, und dann machen die Querbremsungen, dann bremsen sie hin und stellen sich in Kreuzungen rein. Und dann warten sie, bis das Feld vorbei ist, und die sperren immer nur für eine bestimmte Zeit ab. Und dann, also wenn du das halt nicht aushältst, wenn du da nicht rein durchfährst in der Zeit, dann musst du den Besen wagen. Und dann sind sie quasi hinten und dann fahren sie wieder vor. So sperren die quasi immer so am, wie so ein, wie heißt das, wie so ein Rad,
yeah.
So die Strecke vorher ab. Und Polizei ist auch dabei.
Aber gut, ja. Insofern muss nicht überall alles mit Gattern absperren und sonst wie, weil das geht ja gar nicht, wenn du 200 Kilometer da hast oder so.
Ja.
Was war die längste Strecke, die du gefahren bist?
120 Kilometer. Das war am ersten Tag. Und die Profis, die hatten teilweise Etappen mit 240 Kilometern. Und also am ersten Tag waren es 120, und da sind auch die Profis so viel gefahren. Das heißt ein bisschen mehr, glaube ich. Und ich hatte ja, als die haben mir zur Anmeldung, haben sie mir so einen Plan geschickt von Etappen, wofür man sich anmelden konnte. Und dann habe ich mich selbstverständlich für ausschließlich Bergetappen eingetragen, die am Schluss des Giro kommen. Und habe aber ein bisschen rumgetrödelt und dann waren die weg. Und so war es bei mir, dass ich quasi zwei Flachetappen hatte und am letzten Tag dann, also ich war drei Etappen dabei und am letzten Tag war eine quasi die erste Bergetappe des Giro dran. Ja, und am ersten Tag, ich wusste auch nicht, wie das funktioniert und es war also groß aufgezogen, so mit großer Bühne und einem Moderator, der dann, also so Vorstart, da musste jedes Team musste auf die Bühne drauf und wurde vorgestellt und man musste sich auf eine große Liste eintragen, das machen die bei den Touren auch.
Und so mit Publikum und allem?
Ja, Publikum war ein bisschen weniger, glaube ich, als bei den Profis. Aber trotzdem, also groß aufgezogen. Und danach ging es an den Start. Und da, also der erste Start war in Lugo. Und da haben wir halt vorher unsere Fahrräder bekommen. Und naja, die Strecke habe ich mir vorher schon angeguckt, die ist topfeben. Also den Motor des Fahrrads, den habe ich kurz gespürt beim Beschleunigen bis am Start und dann wieder weg. Soll ich erzählen, was ich für ein Fahrrad hatte?
Ja, klar, Logo. Also ich wollte schon fragen.
Also das war ein Pinarello Nitro. Und Pinarello kennen wahrscheinlich die meisten, ist eine recht bekannte Rennradmarke. Das Team Ineos fährt die auch.
Ineos, das ist doch ehemalig Sky, oder?
Genau, das ist das Sky-Nachfolgeteam. Das sind die Fans, das ist ein Profi-Rennstall, der Pinarello-Räder fährt. Und dieses Nitro, das ist ein Carbonrad mit einem Motor von Fazua.
Fazua?
Ich glaube, ich habe die schon... Genau, da habe ich dir schon erzählt, oder? Woher der Name kommt.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe ja lang gedacht, das hieße Fazua oder Feija. Na, das vielleicht eher nicht, aber Fazua habe ich, glaube ich, immer gesagt.
Ja,
das
aber du wusstest doch, dass es Münchner sind, oder nicht?
Ja, das wusste ich schon, aber ich bin irgendwie, im Bayerischen bin ich dann doch nicht so drin. Und ich habe dann später, erst gelesen, dass der Name vom bayerischen Fazua kommt. Weiß nicht, ob ich das korrekt ausgesprochen habe.
Fazua, klar.
Fazua. Naja, Fazua. Im Fränkischen würde man zu sagen. Aber der Bayer sagt Fazua. Und das haben sie wahrscheinlich schon oft genug gehört, wenn sie lahm den Berg hochgekrochen sind und sich irgendwelche Fitfucker an ihnen vorbei gesprintet sind. Und deshalb heißt der Motor Fazua. Also das ist ein kleiner, leichter Mittelmotor. Du kennst den, ne?
Ja, ja.
Und
den man auch komplett rausnehmen kann und so. Keine Ahnung, ob das jemand macht.
Ja, ja, bitte?
Macht das jemand? Baut man den raus?
Jetzt, wo ich auf dem Rad gefahren bin und wo ich das kenne, scheint es mir gar nicht so abwegig zu sein. Allerdings, als ich das erste Mal den Akku gewechselt habe, dachte ich mir, boah, ist der schwer. Aber das lag daran, dass du den Akku quasi mit dem Motor entfernst. Und das ist in einem Gehäuse drin, ist der Motor und der Akku. Und das schnappst du dann ans Unterrohr hin, ziemlich unauffällig übrigens. Und der wird dann an das Getriebe im Tretlager gekoppelt. Und was Fazua, glaube ich, als Erste gemacht haben, ist, dass die den komplett auskoppeln, wenn du über 25 fährst.
Ja.
Das machen ja mittlerweile die anderen auch, glaube ich, die meisten, oder?
Soweit es ihnen möglich ist, technisch. Ja.
So, ja, ja, aber Bosch zum Beispiel hatte das anfangs, glaube ich, nicht so, oder?
Nee.
Aber jetzt, glaube ich, schon, oder?
Die neue Generation hat es wohl, also die sie jetzt vorgestellt haben, Generation 4. Der kann
bei dem
wohl
ist das
deutlich besser. Also, dass man nicht, wenn man dann bei 25 ist, plötzlich irgendwie gegen eine Wand tritt.
Ja, und das ist, genau, und das ist bei dem so, also du spürst es überhaupt nicht. Und das geht wirklich, also ist gut gemacht. Und von daher, das Rad wiegt mit Motor und Akku 13 Kilo, was doch recht leicht ist, oder?
Ja.
Und ohne wiegt es dann, glaube ich, so 4 Kilo weniger, weil du kannst den nicht einfach weglassen, das System, sondern du musst dann quasi einen Ersatz reinmachen, so eine Aluschale, die wiegt natürlich auch wieder ein bisschen.
Und quasi einen Deckel.
Bitte?
So ein Deckel.
Ja, richtig, ja. Genau, und kleine Knöpfe am Lenker dran. Naja, jedenfalls, dann sind wir da so losgefahren und für mich ist es ja neu, also im Peloton zu fahren, waren ja immerhin 60 Leute, die da mitgefahren sind. Und das ist aber schon ganz nett, gewöhnt man sich dann dran, ne? Und dann gibt es da so ein Wettkampfelement, das sind quasi Gleichmäßigkeitsprüfungen. Also da kriegt der Kapitän kriegt einen Zettel, auf dem steht eine Geschwindigkeit drauf, die man dann für eine bestimmte Strecke halten muss.
Oh, das kenne ich vom historischen Rennsport her, Autorennsport, da gibt es das
ja,
auch.
Ja, da hab ich das schon mal gehört, ja.
Gleichmäßigkeitsprüfungen.
Naja, aber das kann durchaus hart werden, wie ich dann merken musste. Also die erste Prüfung, die war recht einfach. Da mussten wir nämlich 24,6 Stundenkilometer fahren. Mhm. Das heißt, immer so knapp an der Auskoppelgrenze des Motors. Und das war dann schon ganz okay. Also da hilft der Motor schon mit. Allerdings bei dem Fazur ist es ja so, das ist ja kein Lift. Der hat auch keinen Turbo-Modus. Das heißt, der Turbo-Modus, ich weiß gar nicht, wie die Modi heißen. Die drei habe ich schon wieder vergessen. Es gibt Breeze, Cruise und warte mal, ich muss mal suchen. Vielleicht Power oder so. Warte mal. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Rocket. Also es gibt vier Modi da, und da wechseln an dem kleinen Schalter wechseln dann die LEDs die Farbe. Weiß ist
Raketen.
Breeze ist grün, dann gibt es River, blau, mhm. Und Rocket, das ist rosa dann. Hat ja prima gepasst zum Giro, ne? Und genau, also das ist. Aber selbst der unterstützt dich nur, also der unterstützt dann mit 240% der Rocket-Modus. Aber damit er das macht, musst du natürlich auch schon mal was treten. Mhm. Ne? Gut, also das haben wir da eigentlich nicht gebraucht. Aber das war so für die Einschätzung der Geschwindigkeit ganz praktisch, weil nämlich Computer und andere Zeitmessgeräte und Manipulationsgeräte für Geschwindigkeit verboten waren. Mhm. Ich kann aber vorwegnehmen, dass es doch Leute gab, die Sportuhren dran hatten und sonst was. Ich zum Beispiel am letzten Tag.
Ich wollte gerade sagen, ob ich einen kenne von denen.
Ja, aber da gab es noch mehr. Also das war ganz interessant und trotzdem gar nicht so leicht, ne? Weil du bist dann, wir waren dann in der Sechsergruppe, also musst schon Windschatten fahren und wenn dann ein Wind geht, wie da am Rand der Po-Ebene, da hat schon ein bisschen geweht, mhm. Dann wird es doch relativ anstrengend, trotzdem du einen kleinen Motor dabei hast. Außerdem ist mir dann das Sattelrohr in den Rahmen gerutscht, sodass ich wie auf einem Kinderrad rumgeeiert bin.
Ah. Kam niemand neben dich hingefahren und hat während der Fahrt deinen Sattel höher gestellt?
Nee, weil keiner ein Werkzeug dabei hatte.
Echt?
Also bin ich
kein Fünfer Imbus?
Ja. Mann. Dann bin ich stehen geblieben und habe auf den Werkzeugwagen gewartet. Mit mir noch jemand, der Manuel aus der Schweiz, der hat das gleiche Schicksal gehabt. Mhm. Der hatte eigentlich ein anderes Rad und der hat aber das gleiche. Gibt es wohl bei Carbonrädern, dass die halt recht leicht reinrutschen. Und dann kam der Werkzeugwagen, hat es wieder hochgeschraubt, dann bin ich weitergefahren und später bei der nächsten Prüfung oder zwischendurch Ach so, und da hat mich der Max dann so im Windschatten wieder ans Feld rangezogen, weil die sind ja weitergefahren, ne?
Ja.
Die warten ja nicht. Und dann
wie später... Wie hat er dich rangezogen?
Ich halt in seinem Windschatten.
Okay, also nicht festgehalten, aber...
Nee, das nicht. Das ist erst dann beim zweiten Mal passiert, als meine Sattelstütze wieder reingerutscht ist. Und da sind nämlich dann auch die anderen irgendwie, fand ich, schneller unterwegs gewesen. Und vielleicht hat es auch länger gedauert, weil der Mechaniker noch rumgeschliffen hat an der Sattelstütze, damit die hält.
Ein bisschen aufgeraut.
Ja. Und dann sind wir wieder weitergefahren. Und naja, für mich war das ja schon vorher anstrengend, da mitzufahren. Und da kam ich echt nicht hinterher. Und dann kam so ein Typ, so ein Quattro-Roller-Typ, ne? Und hat mich geschoben. Aber pst. Weil Besenwagen wäre die Alternative gewesen, aber wollte ich nicht. Ja. Naja, am zweiten Tag war es auch nicht einfacher, ne? Wobei da die Strecke schöner war. Und da war ich dann schon ein bisschen dran gewöhnt, so an das Fahren. Und vor allem mein Fahrrad war auch bequemer. Das war nämlich, ich hatte Rückenschmerzen am Abend oder eigentlich schon seit ich damit gefahren bin, weil es irgendwie falsch eingestellt war. Mir kam es viel zu lang vor. Mhm. Und dann mein Kollege, der österreichische Kollege, der war 1,8 Zentimeter kleiner als ich, der hat sich am nächsten Tag eine Nummer kleiner vom Rad geben lassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, boah, will ich auch, weil ihm war es auch zu lang. Dann bin ich da drauf rumgefahren, das war aber zu klein.
Okay.
Und dann hat der Mechaniker einfach den Lenker ein bisschen hochgedreht, sodass die Brems...
die Höcker.
Wie heißen denn die? Ja, die Höcker ein bisschen auf mich zukamen und dann hat es gepasst.
Ah, okay.
Und es war echt minimal.
Mhm. Faszinierend.
Ja, und die Bremsen gehen ja saugut, die hydraulischen Scheibenbremsen, die da drauf sind, sodass man quasi auch locker so im Peloton dann immer so mit einem Finger ein bisschen schön modulieren, bremsen kann. Ne?
Ja, ich habe gesehen gestern, weil die Bremsen eben saugut gehen, gestern fing ja die Tour de France an in Brüssel.
Ja.
Und da gab es ja jede Menge Stürze schon auf der ersten
Ja, habe ich gelesen, ne? Ja.
Und der eine hat irgendwie erzählt, ich habe im Fernsehen ein bisschen was gesehen, ja, er konnte halt einfach nur Vollstoff bremsen, was anderes blieb nicht über und ist halt schon drüber gesegelt. Ne? Lager dort, er hat es viel geschmissen. Wundert mich, eine erste Etappe, dass man da gleich so zur Sache geht.
Ja, ja.
Aber, soll ich mal erzählen von meiner E-Bike-Experience?
Nein, weil wir waren ja jetzt auf den Flachetappen und die sind ja eigentlich, also ich meine, das war quasi Rennradfahren für mich und zwar Rennradfahren an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit, ne? Und ohne Motor. Ja. Den Motor habe ich nur gespürt, ich habe den immer angehabt, aber da waren immer abends noch 9 Striche übrig von 10.
Na gut, so ein normaler Rennradfahrer in der Ebene, der fährt ja mal seine 35 Schnitt.
Ja, also wir hatten auch, auf jeder Etappe hatten wir einen 30er Schnitt oder so. Die Profis hatten
49.
Bei der zweiten Etappe zum Beispiel einen Schnitt von 42 auf, pass auf, 221 Kilometern.
Scheiße.
Aber das ist auch der Hammer. Also da kriegst du erstmal Demut, übermannt dich dann. Und dann kam, und da war ich echt fertig abends, ne? Und dann waren wir aber, dann ging es in die Alpen, also ins Piemont, Voralpen. Boah, das war der Hammer, diese Landschaft, ne? Hohe Berge, oben Schnee und so. Und naja, da ging es dann am nächsten Tag hoch. Und das waren, also mal von den Zahlen, 850 Höhenmeter auf 9 Kilometer Strecke. Also das waren mindestens durchschnittlich 10% Steigung, hat Strava gesagt. Also es waren, zwischendurch waren es auch mal 15 und dann mal ein bisschen weniger. Und ich war da quasi durchgängig. Ich habe 40 Minuten gebraucht für den Anstieg. Aber ohne Motor hätte ich den, glaube ich, nicht geschafft. Also da wäre ich zu langsam gewesen. einfach, ne? Also mit Motor alleine wäre es auch nicht gegangen, der hätte mich da nicht hochgezogen, ich hätte da nicht einfach locker so bisschen pedalierenmäßig tun, wie es ja, also wenn ich mir so einen ordentlichen Mountainbike-E-Bike-Motor angucke, da kannst du schon Berge dich hochziehen lassen, ne? Oder?
Ja, ich komm noch dazu.
Genau, okay, also jedenfalls so war das und dann ist es so, dass das hat mir dann der Kollege vorher erzählt, dieser Fazua-Motor, der erreicht seine beste Effizienz, das höchste Drehmoment von satten 50 Newtonmetern. Wir E-Bike-Experten wissen, dass das nicht besonders viel ist.
Ja, aber ist okay.
Das ist gut, aber es gibt ja so Tendenzen so zum Newtonmeter geil angeben, ne? Wie viel hat der Vinora, der neue? 150? 120?
Vinora?
Na, Highbike.
Dieser TQ.
Ja.
TQ Systems, der Runde. Ja, aber das ist ja auch ein Motorrad.
Naja, eben. Also da gibt es halt Unterschiede, ne? Aber das, der normale Käufer, oder wenn jemand dann so Vergleiche liest, dann denkt er, boah, aber der hat ja viel mehr.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst, ja.
Also, jedenfalls, das geht schon, aber ich hatte auch dann gemessen, an dem Tag hatte ich nämlich meine Apple Watch an und korrekt eingeschaltet, am Tag vorher habe ich nichts gesehen und habe irgendwie, also ohne Brille, habe ich dann irgendwie das falsche Ding ausgewählt und dann hat sie abends irgendwie 5000 Schritte gehabt oder sowas.
Na super. Oder, wie viele Stockwerke hat sie denn dann?
Angeschaut? Ja, genau. Dann hat er gesagt, 65 Umdrehungen, also Trittfrequenz, Umdrehungen in der Minute ist der ideale Bereich für den Motor. Und das ist gut zu wissen und das merkt man dann auch, also weil normal trete ich ja schneller, die meisten sportlichen Radfahrer treten ja schneller.
Na? Ja, und wir vielleicht sogar noch schneller, das kommt drauf an, ja.
Weil das halt den Vorteil hat, dass du weniger Kraft effizienter einsetzen kannst normalerweise und auf Veränderungen besser reagieren kannst. Wenn es mal ein bisschen kurz schwerer wird, dann bist du immer noch nicht zu langsam, um weiterzutreten, ja, oder?
Ja.
Sehe ich das richtig? Also, naja, jedenfalls liegt der bei 65. Und dann habe ich mich dann auch so dran gehalten. Und du merkst dann auch, wenn du den Berg hochfährst, aber das kennst ja du auch, dass du spürst dann den Motor, wie er so im Einklang ist. Also es ist wirklich so ein Modulieren, immer so ein bisschen länger. Und wenn es dann flacher wird, so ein kleines Flachstück, und du überholst gerade einen Mountainbiker mit Kinderanhänger, dann denkst, boah, jetzt könnte ich einen Gang höher schalten, aber dann ist schon wieder zu wenig. Und so bin ich dann ja eine Dreiviertelstunde im leichtesten Gang hochgefahren. Durchschnittlich waren es dann 12,5 Stundenkilometer, hat meine Uhr gesagt. Und der Puls war konstant knapp an 180, also meine persönliche Obergrenze. Oh, das war schon hart. Also ich hätte beinahe aufgegeben. Also, weil das ist ja trotzdem nicht, das ist trotzdem nicht leicht. Also trotz Motor, ne?
Ja, das glaube ich gern. Und du kannst ja eben, weil man stehen bleiben und wieder losfahren oder schieben, auch lästig.
Ja, und ich sehe da, also, und dann ist ja so, also. Wie gesagt, ich bin ja 12,5 Stundenkilometer gefahren, ne? Und der Motor unterstützt ja bis 25. Und dann ist ja so, da ist ja noch Luft nach oben. Also du kannst da schon mit mehr Eigenkraft, kannst du da auch mehr Gesamtkraft rausholen. Ja, das war ganz schön. Ja. Ne? Und da war zum Beispiel ein Frauenteam dabei. Die haben alle höchstens 40 Kilo gewogen, glaube ich, und waren durchtrainiert, weil die alle irgendwie, mit einer habe ich gesprochen, die hat, die ist bis zum Jahr vorher, ist die, ich weiß nicht, professionell, ja, Radrennen gefahren und die waren alle super fit, ne? Und ich habe die nicht gesehen, ich habe nur, als ich dann oben ankam, da saßen die, da Also netterweise hat dann die Truppe gewartet oben am Berg auf alle. Und da waren die halt ganz gemütlich schon in ihren Jacken mit Energy Drink und haben gewartet. Ne? Also von denen hatte allerdings niemand irgendeine Messung dabei, so dass ich nicht sehen konnte, wie schnell, wie lang die nach oben gebraucht haben. Und einer der Max, also der Kapitän, hat mir dann oben auch erzählt, der hat sich mit dem, da fuhr immer ein Auto voraus, quasi so ein Pacemaker,
ja,
der die Geschwindigkeit vorgegeben hat, weil es ja doch, na, weißt du, Unterschiede gab in der Geschwindigkeit der Teilnehmer. Und der hat gesagt, es gibt auch große Unterschiede in den Motoren, die teilweise höhere bis zu höheren Geschwindigkeiten unterstützen, andere haben mehr Kraft und so. So ist es also am Berg, hat er gemeint, ist es schon ziemlich unterschiedlich gewesen, ja, was so die Leistung anging. Allerdings, wie gesagt, ich habe dann vor einer Weile habe ich bei in den Regeln, ne, diese Rennradregeln, The Rules, habe ich ein Zitat von Greg LeMond gehört. Und der hat über das Rennradfahren gesagt, it never gets easier, you just go faster. Und so ist es. Also wenn du willst, also wenn du den Motor quasi nutzt als Unterstützung, dann kannst du mit jedem, mit Training quasi das erreichen, dass du schneller wirst. Aber das Training bleibt genauso hart, weil du willst ja schneller werden. Und das kannst du alles trotz Motor auch haben. Und vielleicht ist es, also für mich, ich weiß nicht, ob ich das ohne Motor geschafft hätte. Oder ob ich ohne motorisiertes Rad da überhaupt mitgefahren wäre. Und ich habe dann mit Leuten von Fazua telefoniert und der meinte halt, dass es Trend ist vielleicht übertrieben, aber es mehr Leute fahren, also es teilweise in Deutschland ist es so, dass die Leute oft alleine Rennrad fahren. Aber es gibt auch viele, die in Gruppen fahren. Und da kann man halt tatsächlich durch den Motor das ausgleichen.
Ja, ja, klar. Ich war gestern
Mountainbike fahren. Da können wir dann. Und danach dürfte ich, das bringe ich jetzt noch dazu, danach dürfte ich eine Viertelstunde bergab fahren.
Oh, das ist wahrscheinlich ultra, mega.
Ja, und der gemessen am schnellsten war, der war, glaube ich, dreimal schneller als ich. Ich weiß nicht,
wie so wie schnell warst du?
Ich habe eine Viertelstunde gebraucht. Nein, für neun Kilometer. Ja, Topspeed, die gilt ja nicht. 78. Mhm. Aber ich meine, das ist ja in den Kurven und so, ja, wo es zählt. Ne? Und bei den Giro, also bei den Profi-Dingern, und wenn du dir das am Fernsehen anguckst, die heizen da ja durch. Und also das muss man schon können. Ne? Und ich bin halt doch, ich klopfe mir auf die Schulter dafür, dass ich bescheiden langsam da runtergefahren bin und mich darüber gefreut habe, dass erstens die Straße super geteert war und zweitens ich so tolle Bremsen hatte. Weil das ist schon was wert, wenn du sanft anbremsen kannst, ja, auch. Und dann habe ich auch immer so vorausgeguckt, dass ich quasi vor der Bremse schon, vor der Kurve schon die Geschwindigkeit habe, mit der ich durchkomme. Und dann habe ich geguckt, dass ich halt mein Gewicht so in die Mitte des Rads verlege. Was ich nicht gemacht habe, weil damit, boah, das packe ich noch nicht, ist am Unterlenker anzupacken. Unterlenker, für alle, die nur gerade Lenker haben, das ist beim Rennrad dieses Ding, was unten ist. Und anscheinend, haben wir auch schon Leute gesagt, ist es irgendwie besser, wenn man da anpackt bei Abfahrten.
Ja.
Für mich total, ich packe das nicht. Das ist aber das so, das lernt man wohl mit der Zeit. Ne? Und ich habe mich ja lange gefragt, wozu man überhaupt so einen Rennlenker braucht. Aber man hat halt verschiedene Griffpositionen davon. Dadurch, wenn man auf langen Strecken unterwegs ist. Und der Unterlenker ist eine davon, die benutzt wird von Leuten, auch wenn sie den Berg runterfahren.
Ja, ja, klar. Wobei, dann, wenn du, man kann sich da schon schön festhalten an dem Ding.
Ja, aber ich habe mich sehr kippelig gefühlt.
Ja, das glaube ich.
Und
das,
deswegen habe ich es gelassen und mache es vielleicht ein andermal. Ich habe schon vor, mal wieder Rennradfahren auszuprobieren. Genau, jetzt zum Mountainbike. Gestern war ich Mountainbike fahren mit dem Alpenverein hier aus Köln. Und wir waren eine Gruppe von, ich glaube, 10 Leute ungefähr, die Hälfte Frauen. Und eine davon war auf einem E-Mountainbike dabei. Mhm. Einfach so. Und das ist schon, fand ich okay. Also die musste sich schon zurückhalten, um uns nicht dauernd zu überholen, den Berg hoch. Aber bei Schiebe- und Tragestücken, weil die gab es da tatsächlich, da hatte sie dann wieder einen Nachteil, ne? Weil da musste dann ihr Canyonrad hochgewuchtet werden.
Naja, außer ja, vielleicht, also gestern, oder sie muss noch üben, weil jetzt komme ich.
Ja, ja, das kommt dazu. Also sie fährt wohl gern den Berg runter, hat sie gesagt. Naja, und das ist nämlich gar nicht so schlecht, weil ja Leute sich beschweren darüber, dass jetzt alle Hinz und Kunz und auch untrainierte Leute mit E-Mountainbikes den Berg hochkommen, ne? Und dann irgendwie zu schnell runterfahren. Immerhin, weil gestern hat es mich zweimal geschmissen. Einmal, weil immer auf dem geraden Stück. Einmal, weil ich an meinem Garmin-Computer rumgefummelt habe. Und das zweite Mal, weil ich erschöpft war. Und irgendwie nicht auf den Weg geachtet habe. Und dann war ein Stein im Weg. Und irgendwie hat mich der runtergeworfen. Also beides mal nicht schlimm. Halt nur abgestiegen. Aber schon blöd. Und dann denke ich mir, wenn du mit einem E-Mountainbike den Berg hochgefahren bist, dann bist du nicht so erschöpft. Also als du kannst ja hier, wie Le Mans sagt, du kannst ja, wenn du das willst und wenn das dein Antrieb ist, kannst du ja auch immer schneller fahren. Dann kannst du ja auch den Motor auf niedrige Stufe setzen. Ja, ja. Aber wenn du nicht so fit bist, dann kommst du da oben an und dann hast du noch Kraft und Konzentration für die Fahrt nach unten.
Ja, die Konzentration ist ja das Wichtige.
Ja, ja, aber die kommt ja, wenn du erschöpft bist, dann konzentrierst du dich auch nicht mehr so gut. Dann denkst du mir, oh, hoffentlich komme ich jetzt noch irgendwo an und so. Ne?
Ja.
So, jetzt zu dir.
Ja, ich war ja auf Elba, Pfingsten. Und auf Elba gibt es in Capoliveri, heißt es, da gibt es mittlerweile zum 20. Mal oder so. Also da gab es auch schon Weltcuprennen, Downhillrennen und alles. Das ist ein Berg dort, wo früher Magnetit abgebaut wurde und Pyrit. Also bis in die 80er waren da Minen. Und deswegen ist das auch...
Also ein Steinbruch,
eine Kulturlandschaft. Also
okay.
Das ist, nennt sich auch, da gibt es auch einen Gravity Park, nennt sich das, das sieht ein bisschen aus wie du sagst, wie ein Steinbruch natürlich. Und durch das ja dieses Magnetit ja Eisen quasi ist, sieht es aus, wie wenn es alles verrostet wäre. Und jetzt hatten wir an dem Tag, ich war mit Mauro Cotone, dem Chefredakteur von dem italienischen Mountainbike-Magazin, das ist die 365 Mountainbike, heißt die, und der ist dort, ich habe es in die Notizen rein, und er ist dort Mountainbike Guide und macht sein Heftchen auch von dort aus. Also in seiner Hütte sitzt er dann drin, hat einen großen Bildschirm und wenn gerade nichts zu fahren ist, dann arbeitet er an seinem Heftchen, hat auch Testfahrer. Früher ist er die meisten Tests selbst gefahren, jetzt ist er doch auch schon 47, hat er mir verraten. Und ja, ich bin da.
Und hat schon lichtes Haar, sehe ich, oder?
Naja, das haben wir auch mit 30er schon. Ne? Vielleicht kommt das auch vom tüchtigen Helm tragen, was er macht. Ja. Und hat auch für viel fotografiert, auch Tour de France und Mountainbike-Rennen, also als Fotograf begleitet. Und er fährt gut. Also und dann, weil ich war mit Familie auf Elba und hatte, und dann die andere Familie war, und ich hatte vorab gesehen, oh, Elba, da kann man auch Fahrrad fahren, aber ja, ich habe ja kein vernünftiges und kann mir da was leihen, habe mich ein bisschen umgeguckt, okay, das geht, wird schon irgendwie. Dann waren wir mit einer anderen Familie da und habe gemeint, wie sieht es denn aus, soll ich Fahrradsachen mitnehmen? Und so, ja, unbedingt, haben sie gemeint, bring Fahrradsachen mit. Dann habe ich halt Schuhe mitgenommen, eine Hose.
Haben die anderen gesagt?
Ja, genau. Dann habe ich halt meine Schuhe mitgenommen, Helm und Hose, also so die wichtigen Sachen, halt die Klamotten mitgenommen. Und dann habe ich da ein bisschen rumgeguckt, was man leihen kann. Also ich wollte ein E-Mountainbike leihen, weil ich bin ja auch nicht so fit gerade. Und dann bin ich auf den Mauro gekommen, weil wenn ich losfahre, mir irgendeine Strecke suche, also diese Mountainbike-Weltcup-Strecken in Capoliveri, die sind auch ausgeschildert, da gibt es nur die Schilder, die waren noch nicht gestanden, die haben sie irgendwie erneuert zu dem Zeitpunkt. Hat mir einer in dem Fahrradladen erzählt, also er kann mir die Strava-Tour geben und ich kann die nachfahren, aber ich wollte nichts nachfahren, weil dann, wenn ich dann allein rumfahre, dann verirre ich mich und dann macht es keinen Spaß.
Ja, ja.
Und dann habe ich mir Fahrrad und Guide genommen zusammen für einen fairen Preis. Und dann sind wir 3 Stunden da rumgeheizt und es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weil Mauro kennt sich da aus und es geht rauf und runter. Und ich hatte das 2019er Turbo Levo von Specialized, das ja eine riesige Batterie hat mit 750 Wattstunden mittlerweile. Die war nach 3 Stunden halb voll noch. Und das, was du sagst, dass mit der Trittfrequenz und dass es sich... Dass das eben dich unterstützt. Also man kann da auch drei Unterstützungsstufen wählen. Und je nachdem, mein Fahrrad war vielleicht einen Tick zu kurz, weil ich mag gerne kleine Räder. Und dann habe ich nur kurz ausprobiert und das M hat sich ganz gut angefühlt, aber möglicherweise würde ich ein L nehmen beim nächsten Mal. Ist aber egal. Also wenn es halt am Berg steigt, das Ding ja dann schneller. Und da wäre vielleicht ein L nicht schlecht gewesen, aber die haben ja mittlerweile kurze Kurbeln an den Dingern. 160er Kurbeln, also auch wenn da Steine liegen, da tritt man halt einfach weiter. Und das fühlt sich so echt an. Also ich bin hochgefahren über so einen felsigen Weg und habe einfach nur geguckt, wo komme ich lang, wo kann ich langfahren. Da Vollgas gegeben und ich habe, glaube ich, die ganze Zeit gestrahlt. Glaube ich, echt nur gegrinst. Es war so schön, auch berghoch. Und sonst ist das ja eine rechte Quälerei. Und dann habe ich mal spaßeshalber ausprobiert, so echtes Mountainbike fahren, schaltest man den Motor aus. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe ihn wieder angemacht, habe mir gedacht, ich habe ihn, also mache ich ihn auch an.
Ja.
Und bergunter auch einfach zielen und runter.
Es ist halt...
und das war, nur ganz kurz, und das eben auch, weil bergunter ist ja dann eine andere Nummer. Dann musste ich ja konzentrieren und das fällt mir dann auch manchmal schwer, wenn man nicht jeden Tag fährt eben. Ne? Und die Konzentration, wenn du dann damit mit 40, 50 durch den Wald auf so einem Trail entlangheizt und nicht zerlegst, das willst du auch nicht wissen. Und dann haben wir auch eine Pause gemacht, ich habe bestimmt was gegessen, wir haben nicht so viel gefrühstückt, dann dachte ich mir, ich muss jetzt was essen, damit da wieder ein bisschen Power ist. Und dann ging es auch gut, aber das darf man nicht unterschätzen. Also wenn man allein oder zu zweit oder sowas unterwegs ist und dann lieber mal ein Päuschen machen. Aus Sicherheitsgründen.
Ja, auch sonst. Also du musst trinken und du musst essen. Hast du einen Rucksack eigentlich? Also eine Trinkblase oder eine Flasche?
Ich hatte eine Flasche dabei. Weil ich habe keinen vernünftigen Rucksack zum Fahren. Der Mauro hatte einen. Und weil er da auch eine Jacke drin hat, er hat erst eine Jacke. Ich habe auch gelernt, warum man beim Mountainbikern oder wenn man Enduro irgendwo entlangheizt, warum man gern ein langes Trikot anhat.
Wegen der Bäume.
Wegen der Äste, die einfach Markierungen auf den Armen hinterlassen. Ja, und da war ich eben noch gesund. Also da ging es mir noch gut. Wir sind dann nach Hause gefahren und dann habe ich mich eben deswegen das mit dem Freilauf, wollte ich irgendwo schnell hinfahren und habe da auf meinem Haufen Fahrräder, der rumstand, mein Fixgear vorne dran stand und dann dachte ich mir, ach, dann nehme ich das. Und dann hatte ich aber noch den Freilauf im Blut. Ach. Und wollte einen Bunnyhop, einen Gehweg hochmachen, wie man das halt so macht. Und ich weiß nicht, ob jemand das Gefühl kennt, wenn man dann plötzlich keinen Freilauf hat. Ich lag dann dort und bin auf die Schulter gefallen und auf den Kopf. Aber ich hatte einen Helm auf, insofern ist der Kopf heile geblieben, die Schulter nicht. Da sind alle Bänder gerissen und es heilt jetzt gerade vor sich hin. Aber ja, vielleicht lerne ich draus. Kann aus allem lernen. Weil eigentlich hatte ich dann gedacht, als ich zurückkam, boah, E-Mountainbike, sowas will ich mehr machen, das ist meins. Egal ob das, doch, weil das macht so viel Spaß, das Springen macht Spaß und alles. Und egal, was die anderen sagen, ich habe das Alter. Nee.
Das, du darfst
ich das. Ich darf das, ja, und jeder darf das. Und das andere ist einfach, ja, Respekt und Übermut, klar, wenn dann irgendjemand, was du vorhin gemeint hast, die irgendwo hochfährt, wo er sonst nie hinkommt. Und es gibt wohl schon auch Menschen, die dann den Weg, den sie hochgekommen sind, sich nicht mehr runtertrauen. Aber ja, so ist es dann.
Gut, aber das gibt's immer. Ja. Und das wird, also da muss ich da müssen. Also es kann schon passieren und in Italien oder so in den Alpen ist es wohl schon so, da Mountainbike wird da zum Volkssport. Ich meine, schau dir die Verkaufszahlen an, ne? E-Mountainbikes, ich glaube 300.000 sind da letztes Jahr verkauft worden, allein in Deutschland. Und in der Schweiz ist der Prozentsatz, also das sind irgendwie, ich glaube 30%, und in der Schweiz ist, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ist der Prozentsatz an den verkauften Mountainbikes, also erstmal ist quasi die Gesamtmenge hochgegangen und die E-Bikes sind halt der größte Faktor darin. Ne?
Ja.
Also in der Schweiz ist das vielleicht noch eher nachvollziehbar. Ne? Aber in Deutschland ja auch. Und ja, da muss man halt damit umgehen und da wird's wahrscheinlich vielleicht auch mehr Verletzte geben, aber das liegt dann auch daran, dass es einfach mehr sind. Und man kann ja nicht einfach sagen, wir sperren euch aus, weil das ist ja, du sagst es ja, das macht ja Spaß und Leute wollen ja auch Spaß haben, ne? Oder die wollen ja das Leben, also die wollen ja was vom Leben haben, das ist ja nicht so, das gibt einem ja auch was, ne? Und du bist ja in der Natur immerhin, das ist ja was anderes, als wenn du ins Sportstudio gehst und auf einem Laufband läufst.
Also früher in den 80er, 90ern war in diesem Gravity Park, also diese quasi in den Steinbrüchen, da haben die früher, sind die Motocross und Enduro gefahren. Aber das ist Naturschutzgebiet mittlerweile, insofern kann man das nicht mehr. Also es ist ja ein bisschen ähnlich, wie wenn du mit dem Moped in den Wald fährst, aber es ist doch was anderes. Also ich sehe es als positiv.
Und ja, und es ist ja trotzdem eine körperliche Betätigung. Also du spürst ja auch deinen Körper. Das ist ja nicht so, dass du nicht so, wie wenn du auf einem fliegenden Teppich da hochkommst. Also du spürst die Umgebung, also du spürst den Boden und du spürst den Wind und du riechst. Das ist vielleicht bei den Mopeds nicht so gewesen, wenn du mit Zweitaktern unterwegs bist. Also du riechst auch dann die Tannennadeln um dich rum, ja, ne? Oder Pinien, ja, oder was, ja, halt da so ist. Ja, ne? Ja. Und das ist schon was anderes. Und da muss man mal sehen, klar, da wird es dann, weiß ich nicht, vielleicht gibt's bei Gebieten, die besonders beliebt sind, müssen vielleicht irgendwann mal Einschränkungen gemacht werden. Aber
das ist eben auch ein Teil, ein bisschen ein Vorteil vielleicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Einschränkung hast, du kannst zum Beispiel nicht den oder sollst den kürzesten Weg nicht nehmen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja,
meinetwegen, weil da Vögel nisten oder sonst irgendwas.
Ja, genau.
Dann tut dir das nicht so weh, weil du denkst, ah, aber da ist kürzer. Nee, dann fährst du halt außen rum. Außer du hast da keinen Respekt davor und willst da unbedingt, aber das kannst du mit jedem Rad nicht haben. Also irgendwie quer durch die Büsche fahren, da muss kein E-Bike haben.
Nee.
Also das machen andere auch. Also das ist einfach, gehört ein bisschen zum Lernprozess aus. Also ich möchte mich jetzt da auch nicht unbedingt ausnehmen, aber ich habe da schon eher dieses Saulus-Paulus-Prinzip. Ich habe, glaube ich, auch früher nicht alles richtig gemacht.
Nee, ich mache immer noch nicht alles richtig. Gestern habe ich anscheinend die Trail-Regeln. Ach so, das ist gut. Ich habe gestern mir Ärger zugezogen, weil tatsächlich die Frau mit dem E-Bike, die ist vor mir gefahren und ich habe schon recht viel Abstand gehalten, damit ich halt schön, also ging es den Berg runter, Single Trail, und dann gibt es ja die Regel, also wenn du irgendwie auf jemanden, wenn du ein Problem hast oder so, dann bleibst halt stehen, gehst zur Seite, damit die anderen weiter, also an dir vorbeifahren können. Und na, die stand am Rand, also da ging es irgendwie, ich war so ja, schön am Rollen, und dann stand sie am Rand und ich dachte, okay, die wartet auf irgendwas, vielleicht will sie irgendwie, hat sie was Bestimmtes vor oder so und hat auch keine Anzeichen gemacht, weiterzufahren, dann bin ich an ihr vorbeigefahren. Dann hat sie sich unten beschwert, boah, du bist einfach vorbeigefahren, auf dem Trail darf man nicht überholen und so. Weil sie hat wohl ist da stehen geblieben, weil vor ihr jemand halt langsamer runtergefahren ist. Als ich dann aber kam, war der ja quasi schon weg. Na? Also der hat mich jetzt nicht mehr gestört und ich wäre halt langsamer da runter, ich wäre halt in, das war ein bisschen, ging so geröllig runter, aber da kann man durchaus auch langsam runterfahren. Da muss man nicht oben stehen bleiben und warten, bis frei ist. Wobei es natürlich schöner ist, da mit offener Bremse runterzufahren. Naja, also ich sehe es als Missverständnis. Ein anderer hat mich dann gleich als mit Audi-Fahrern auf der Autobahn gleichgestellt. Das ist aber sehr ungerecht, finde ich. Aber gut, man muss halt, also es gibt, man muss halt lernen.
Ja,
ne?
Ja. Also,
das war unser Elektrosport, ne?
Genau, Elektrosport und Lernen.
Ja, und ich wollte gern noch über die Elektromobilität in der Stadt sprechen. Anfang des Jahres haben wir doch über Horace Dedio gesprochen,
ja.
Also mit dem habe ich doch mich unterhalten und der hat ja, das kann, wer möchte, kann den Podcast nachhören, also das Interview mit Horace Dedio oder bei Spiegel Online gibt es das auch zusammengefasst als Text. Und hörst du mich noch?
Ich höre dich gut, ja.
Okay, also jedenfalls, als ich da mit ihm gesprochen habe, da waren die also das ging hauptsächlich um E-Scooter, weil das ist ja quasi ein Überraschungserfolg gewesen, kann man schon sagen, oder? Dass ausgerechnet einfache Elektroroller plötzlich extrem erfolgreich geworden sind und auch noch mit horrenden Summen von Investoren unterstützt worden sind. Also das sind alles Einhörner mittlerweile, alle über einer Milliarde. Einer Bird, glaube ich, ist schon bei der zweiten Milliarde Unterstützung angekommen. Und da fragt man sich natürlich, was ist da dran, ne? Und damals hat halt, habe ich, glaube ich, auch erzählt, hat halt Horace Dedio, der das auch gerne in Vergleich setzt zum Smartphone zum Beispiel oder zur Computerindustrie, nennen wir sie mal so, Weil es da ähnliche Entwicklungen gegeben hat. Und da war, wenn man um es kurz zu sagen, ist quasi der E-Scooter das iPhone der Mobilität oder der, ja, so ungefähr, ne? Was so den Charakter ausmachte, diese Welle, die oder diese Erschütterung, die der verursacht hat, und auch Reaktionen von der Autoindustrie jetzt in letzter Zeit. Ja, der ADAC, ne, ich glaube, ich habe einen Link drin, der ADAC sagt, wir brauchen mehr und breitere Radwege.
Ja, der ADAC, vielleicht haben sie es wirklich gemerkt. Man, die haben
und dann, also was ich damit sagen wollte, also das kommt eben, weil wir haben ja jetzt seit Juni, seit 16. Juni, glaube ich, gibt es E-Scooter in Deutschland. Und soweit ich das mitbekommen habe, kommen die gut an. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart aussieht.
Gibt's noch keine.
Also in Köln. Gibt es keine?
Noch nicht, ne.
Ah ja, in Stuttgart, in Köln, super populär. Stehen auch schon im Weg rum, natürlich. Im Wasser habe ich noch keinen gesehen. Also ich habe noch nicht, also, naja, ich bin jetzt auch nicht dauernd in der Stadt unterwegs, aber ich habe jetzt noch keinen Hass auf die erlebt. Im Gegenteil, also abends, wenn du unterwegs bist, und das ist ja auch schön, wenn du draußen bist, abends irgendwie noch was essen oder trinken, dann sausen die Leute auf den E-Scootern vorbei. Kann schon sein,
alle mit Helm,
dass
sie
auch laufen können. Niemand mit Helm. Und ich möchte wetten, 50% mit 2 Personen besetzt. Und ich habe auch schon, Mädchen stürzen sehen. Also es kommt auch vor. Die hat sich aber nicht viel getan, also ich konnte weiterfahren. Die war auch nicht allein unterwegs, die war mit 2 Freunden unterwegs anscheinend. Die haben von der Straße auf irgendwie so einen abgesenkten Bürgersteig gewechselt. Und einer von den 2 Jungs hat schon gekippelt. Und sie ist dann quasi so wie so eingespurt ein bisschen, ne? Mhm. Also hängen geblieben an dieser Bordsteinkante und ist hingefallen. Und die 20 Kilometer, ich glaube, die ist auch keine 20 Sachen gefahren zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde die gut. Also ich bin selbstverständlich, als ich gesehen habe, dass es die gibt, habe ich gleich die Chance genutzt und bin mit einem gefahren, mit einem Leim. Und ich glaube, das sind die schlechtesten. Warte mal, ich suche gerade mal was. Und zwar ist es so, dass die sind relativ hoch. Und na, jetzt sehe ich dich gerade nicht. Mist. Naja. Die sind relativ hoch und deshalb die 20 Sachen, die sind schnell erreicht. Ne? Also mittreten, um schneller zu fahren, das geht nicht, weil da muss quasi ja, wie eine sehr große Stufe runtertreten. Dann gehen die Bremsen auch nur so mittel. Also beim Leim ist es so, der hat eine Vorderbremse und die ist, ich überlege gerade, rechts montiert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er hinten noch eine Scheibenbremse hat. Vielleicht hat er auch 2 Bremsgriffe dran. Jedenfalls, der vordere ist rechts. Was ich nur so, naja, ist wie bei einem Hollandrad dann. Und hinten kann man noch auf Schutzblech drauf treten, um zu bremsen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil die Bremse, also die Bremsen, die da dran sind, die sind sehr ruckelig. Also man kann die kaum dosieren. Mhm. Die bremsen oder bremsen nicht, so in der Art. Und das ist unangenehm. Sehr kippelig sind sie auch. Also nichts mit Telefonieren während der Fahrt. Ne? Oder mal hier, guck mal, groß deuten. Also muss da schon aufpassen. Ne? Wenn es keine jetzt super flache Straße ist. Ne? Aber das müssen die Leute lernen. Oder es muss, ja, man muss sich dran gewöhnen, aber wie gesagt, die kommen gut an, ist ja relativ teuer auch das Fahren, ne? Also ich weiß gar nicht, so zum Bummeln, wenn du da, du zahlst ja dann Minutenpreis, also erstmal 1 Euro Einstiegsgebühr und dann, ich glaube, 17 Cent die Minute. Das entspricht, glaube ich, ungefähr dem Preis von Car2Go. Nee, ist billiger. Also 17 Cent die Minute, aber da kannst du ja ausrechnen, was das dann kostet, wenn du da eine Stunde rumfahren willst, ne?
Ja, aber du kannst es ja dann einfach, wenn du keinen Bock mehr hast, irgendwo hinstellen.
Ja, wobei es in Köln so ist, da gibt es auf der Karte markierte Bereiche, in denen du sie nicht abstellen darfst. Also das ist in der Fußgängerzone und um den Dom rum. Da darfst du sie nicht abstellen. Und in Köln ist es, also die gelten, ja, da bin ich mir, also die sind ja quasi ähnlich rechtlich wie Fahrräder, so dass du da, wo du mit Fahrrädern fahren darfst, auch mit denen fahren darfst.
Okay.
In Köln ist es so, dass die Fußgängerzone in der Zeit von abends 20 Uhr bis morgens 10 Uhr, glaube ich, oder 11 für Fahrräder freigegeben ist. So dass du dann auch mit einem E-Scooter durchfahren kannst. So, und also großer Erfolg, glaube ich. Und überhaupt in Europa auch großer Erfolg. Ne? Also die gibt es ja in allen Städten. Barcelona habe ich ja letztes Jahr schon gesehen, sind die damit rumgefahren. Aber noch mit anderen teilweise. Aber wenn man das so verfolgt, also die schwemmen in alle Städte rein, in großen Mengen. Und da hat sich dann Horace Dedio, der ja, als ich da Ende letzten Jahres mit ihm gesprochen habe, noch ziemlich enthusiastisch war und auch sehr, wie soll man sagen, als Fürsprecher der ökonomisierten Verbreitung quasi dargestellt hat, der ist ein bisschen kritisch geworden und hat in seinem Podcast, genau das wollte ich vorher noch erwähnen, da mache ich auch einen Link rein, micromobility.io ist die Webadresse. Da hat er mal ein bisschen verglichen, was, also wie die, oder mal geguckt, wie die aktuelle Situation ist. Und das ist ganz interessant. Jetzt muss ich mal kurz auf die Zeit gucken.
Ja, wir sollten langsam zum Ende kommen.
Na, aber wir haben jetzt 1,5 Stunden. Da kann.
Von 1,5 Stunden von einer Stunde?
Ja. Na, aber 2 Stunden kann man schon machen. Es ist ja so, dass ich da, ich mache Kapitelmarken rein, wen es nicht interessiert, der kann ja vorspielen.
Ja, nee, ich habe nur
Also, na, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun und so. Aber das ist durchaus interessant, was er sagt und ist halt, ist quasi ein Beispiel der Entwicklung, die der Bereich durchmacht. Und ich habe mal ein bisschen zusammengefasst, da muss ich jetzt mal meinen Browser suchen. Also, der war nämlich auch in Europa unterwegs jetzt ein paar Wochen und war in Städten unterwegs und hat wieder, also was er hat es wieder im, also auch so verglichen mit den Entwicklungen, die es so im Mobilfunkmarkt gab oder was wir vielleicht, also woran wir uns ja auch noch erinnern, ist, als diese chinesischen Leihräder in deutsche Städte gekippt worden sind.
OFOs und so.
OFO, ja. Und das war ja kein Erfolg. Die Leute haben, also das hat ja, da waren die Leute nur verärgert und er hat bemerkt, dass dass halt teilweise die gleichen Fehler wieder gemacht werden. Dass niemand daraus gelernt hat.
Naja, aber das haben ja wir auch schon gesagt, dass es dummerweise so ist, wenn man das, und man kann das natürlich verschieden sehen. Man kann, aber die Städte wehren sich nicht dagegen. Die Städte probieren es einfach mal aus. Die lassen jemand anders machen, statt dass die Städte sich was überlegen, wie sie ein vernünftiges Mobilitätsangebot für ihre Anwohner machen, für ihre Einwohner.
Ja.
Und dann denken
aber
ich mach kurz und dann denken die, okay, da kommen die mit ihren Rollern, da zahlen wir nichts dafür, dann sollen die das mal machen und wir probieren das aus.
Ja, ja, möglicherweise haben die Städte auch gedacht, ja, die mit den Rollern, die haben das doch auch gesehen, wie das bei den Fahrrädern ging. Ne? Also gar so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Ne? Na, es ist, glaube ich, auch noch nicht gar so schlimm. Allerdings ist es immer noch ein Problem. Da komme ich gleich zurück. Was allerdings ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass die Leute die Dinger mögen. Also viel mehr als die OFO, die waren ja, die kamen halt auch schlecht an, weil sie scheiße waren. Ne? Ja. Weil sie echt schlecht fuhren. Aber das, diese E-Scooter und er, also was er zum Beispiel auch schlecht findet, aber was halt passiert ist, dass quasi Mikromobilität oder Micromobility mit E-Scootern quasi synonym gesetzt wird. Das ist falsch. Das wissen ja wir auch, ne? Aber das ist halt so, weil das der einzige oder der größte Bereich ist, der halt momentan von Investoren und den Firmen quasi beackert wird. Und diese E-Scooter, die Leute mögen die aber und fahren damit und zwar viel. Also in Paris zum Beispiel sind die extrem populär, hat er gesagt. Da gibt es 7 Betreiber und Lime, da muss ich mal gucken, also in Paris macht Lime 18% seines Geschäfts weltweit. Das kam, die müssen ja, die sind auch an der Börse, die müssen ja veröffentlichen. Und ja, und Paris ist wohl die Stadt, in der sie am aller beliebtesten sind und in der auch viel, viel gefahren wird.
Und ist das wie in Paris, ist das wie Karussell fahren oder von A nach B fahren? Also weißt du, ist es nur zum Spaß oder ist es auch eine Mobilitätsergänzung?
Naja, das ist ja so, dass teils Touristen nutzen die ja auch viel. Und ja, zum Spaß ist ja so, dass das Spaß macht. Also die Leute fahren damit zum Spaß. Die fahren damit zum Beispiel, war jetzt da nicht drin, aber das weiß man ja auch, die fahren damit zum Beispiel, weil sie keine Lust auf Bahn haben. Weil sie da drin neben anderen Leuten sitzen müssen, da drin ist es heiß oder kalt oder irgendwie unbequem und sie können nicht da aussteigen, wo sie wollen. Und deswegen ist es teilweise so, dass die auch Bahnfahrten ersetzen, weil die Leute es einfach schöner finden, weil sie Spaß dran haben, mit den Dingern zu fahren. Und das ist ja eigentlich, ist das ja legitim, ne, als Grund.
Ja, ja.
Gut, andere haben Spaß daran, Auto zu fahren, aber da kann man halt dann wieder sagen, oder da muss man halt dann irgendwie abwägen, was jetzt besser ist. Also jedenfalls ist das eine Art der Mobilität, die dort gut ankommt. Allerdings gibt es halt gerade in Paris wohl auch ziemlich viel Probleme. Kürzlich ist ja auch einer umgekommen, glaube ich. Jedenfalls die Bürgermeisterin überlegt schon, ob sie das Tempo begrenzen soll, der Roller. Und zwar auf 8 Stundenkilometer. Dann wäre es natürlich vorbei, ne? Also dann fährt ja niemand mehr auf so einem Ding. 20 ist ja schon relativ langsam, finde ich.
Ja.
Also 8 Stundenkilometer.
Das wäre so gerade, damit man nicht umfällt.
Ja. Also schnell gehen bist du durchaus 7 bis 8 Stundenkilometer schnell. Naja, und dann ist es so, dass dann hat er so erklärt, was es was es an Unterschieden an, also wie Städte oder wie so Förderung aussehen kann. Das ist quasi, dass es ein Unterschied ist, ob man sich für Mikromobilität oder gegen Autos einsetzt. Ob man quasi Mikromobilität fördert oder Autos einschränkt. Mhm. Und in Paris, meint er, ist es eher so gegen Autos. Also die Bürgermeisterin, ihren Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, die will Autos los haben. Und wenn sie wiedergewählt wird, dann will sie es schaffen, dass quasi innerhalb der Peripherie oder wie das heißt, autofrei wird. Mhm. Und dazu möchte sie aber hauptsächlich öffentlichen Nahverkehr und Fußgänger haben. Und dann haben die aber auch in Paris, haben sie ja so ein E-Bike-Leihsystem eingeführt. Na, hast du ja, glaube ich, auch mitbekommen. Da kannst du quasi mieten. Ist dann für Pendler zum Beispiel. Und das ist halt, jetzt sind wir wieder da, was er letztes Jahr gesagt hat. Er hat halt, dass quasi also vor allem die großen Scooter, E-Scooter-Anbieter wie Bird und Lime, dass die halt quasi nach dem Prinzip verfahren, der Gewinner kriegt alles, also the winner takes it all, und dass der Schnellste alles bekommt. Und deswegen verfahren sie halt so wie die Chinesen, das heißt, die hauen so viel wie möglich Hardware, also Scooter, in die Straßen, um die Größten zu sein und am schnellsten zu sein. Und dann hat er ja, was ich ja ganz interessant fand, hat er ja gesagt, dadurch, dass die Roller gehen ja ziemlich schnell kaputt. Und deswegen hat er...
Drei Monate?
Die ersten waren so, lagen glaube ich bei 29 Tagen oder so. Und dass quasi die Scooter-Firmen selbst die Roller herstellen bzw. entwickeln und quasi immer verbessern. Und dass der Generationenwechsel viel schneller stattfindet als zum Beispiel bei Autos oder bei anderen Fahrzeugen. Und so, dass sie sich quasi sehr schnell, also dadurch, dass sie sich schnell austauschen müssen, können sie auch Verbesserungen schnell umsetzen. Dann hat er allerdings gemeint, dass man dazu halt ziemlich viel Geld braucht. Und Lime zum Beispiel geben im Monat, also verbrennen, also die machen im Monat 23 Millionen Dollar Verlust.
Und wie ist denn das? Wie viel?
Die Hauptsache davon geht drauf für Roller, die sie kaufen und irgendwo hinstellen. Und was sie und dann hat er gemeint, dass mit der Verbesserung, da gibt es zwar schon Verbesserungen, allerdings, wenn du dann eine Flotte hast von hunderttausenden Rollern, dann ist natürlich der Austausch auch, oder nur 1000 Roller ist der Austausch ziemlich teuer jedes Mal. Und wenn du dann einen Fehler machst, wenn irgendwie die nächste Generation nicht so gut ist oder irgendwie einen Fehler hast, den du halt machst, der halt passieren kann, wo du dachtest, das wäre gut, aber was sich dann nicht bewährt, dann kostet dich das halt das gleiche Geld. Dann hast du halt dann wieder Millionen verbrannt und musst die Dinger entsorgen. Und worum sie sich überhaupt nicht gekümmert haben, also da hat er, da, das wundert ihn ein bisschen, allerdings dann auch vom Ansatz her nicht, ist, also nach länger nach darüber nachdenken wieder nicht, ist, dass sie sich nicht darum gekümmert haben, wie ihre Systeme betrieben werden, also wie sie die benutzerfreundlich und auch effizient machen. Zum Beispiel gibt es noch keine Roller, bei denen man den Akku rausnehmen kann. Und dann müssen die Roller eingesammelt werden, mit Autos irgendwo hingebracht werden zum Laden, Und während der Zeit kannst du ja nicht nutzen. Und erstens müssen da die Leute bezahlt werden, die das machen. Und zweitens sind die Roller weg für 5 bis 6 Stunden, während die kleinen Akkus aufladen. Und
also die Idee, irgendwie rumzufahren und einfach frische Akkus reinzupacken, das meinst du, da sind sie noch nicht drauf gekommen? Oder das wäre was oder was Horace Tadio meint, wäre vielleicht sinnvoller? Oder?
Das wäre eine Möglichkeit, oder zum Beispiel, dass die Benutzer irgendwo hinfahren. Das gibt es ja bei Smart oder bei den Carsharing-Anbietern, ist ja so, dass du teilweise
an Ladestationen fährst und Bonusmeilen bekommst.
Ja, machen wir mal beim Benzin, ist es so, also beim Benziner, da musst du halt tanken. Das gehört halt dazu.
Ja, ich kenne es also bei den Elektro-Car2Go, da, wenn du tankst, kriegst du einen Bonus.
Genau, und das ist, sowas könnte man ja auch machen, dass die Leute dann zum Beispiel animiert werden, die Roller an der Station, also die könnten ja Stationen einrichten, zum Laden zum Beispiel, um dass die Leute animiert werden, die Roller dahin zu bringen, zum Aufladen. Oder? Und da ist ja Horace, der hat ja eine eigene Venture Capital Unternehmen gegründet, Bond heißen die, Bond Mobility, und ist damit bei einem Schweizer S-Pedelec-Verleih eingestiegen. Mhm. Die heißen Smide, SMIDE.ch, und die sind in Zürich und ich glaube auch in anderen Städten, und die verleihen und die haben nur schnelle Pedelecs, und da ist auch ein Helm dann dabei in einem Koffer, der hinten drauf ist. Die sind von Stromer, die Räder, die sie haben, und die machen es auch so, wenn du das Rad irgendwo hinstellst, wo es geladen werden kann. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kann man auch die Akkus dann in der Station austauschen oder so. Also sie haben irgendwie, also die bringen die Nutzer dazu, die Räder zu laden. Und dafür kriegen die dann Kilometer gut geschrieben. So wie bei Smart auch. Ne? Und das funktioniert ziemlich gut wohl. Und was bei den Stromerrädern noch dazu kommt, ist, die sind robust und halten lang. Weil die kosten ja auch viel. Ja. Und da haben sich halt die Großen vor allem, also Bird und Lime, die wissen vielleicht, also die wissen schon, dass es hilfreich wäre, irgendwie robustere Fahrzeuge zu haben oder sich drum zu kümmern, aber die glauben oder die versuchen halt immer noch so viel wie möglich quasi an Masse zu gewinnen. Und dann hat er ein bisschen sich umgeguckt, was es so im Bereich der Nicht-Leihroller gibt. Hast du ja vielleicht auch mal verfolgt, da kommen ja auch dauernd neue Modelle raus und teilweise mit Federung vorne und hinten und größeren Motoren und affenschnell und so. Mhm. Und hydraulischen Bremsen, also richtig Geräte, die wohl auch sicher fahren, aber die kosten dann auch echtes Geld.
Ja klar, da bist du dann mal beim Tausi los.
Ja, mindestens. Und wenn die Betreiber dann statt 300 Euro für so einen Segway-Roller dann 800 oder 1000 zahlen müssen, dann macht sich das natürlich bei der Menge extrem bemerkbar. Und es kann gut sein, dass Ende des Jahres ein oder zwei aufgeben werden müssen. Und dann hat er gemeint, welche das ganz gut machen, das sind kleine Betreiber. Weil die müssen schauen, dass sie nicht so viel Geld verbrennen und dass ihre Sachen länger halten. Und die führen dann auch teilweise solche Systeme ein, zum Incentivieren, dass Leute selber laden oder sowas. Nur die Investoren mögen die nicht, weil die haben irgendwie dann, die denken, boah, die sind so klein, da können wir nicht so viel, die machen nicht viel Umsatz, die sind nicht rentabel und so, und da können wir nicht so ordentlich viel Geld mit verdienen. Und das ist das Problem. Und außerdem haben die noch das Problem, dass sie natürlich bei den Zulieferern nicht so gute Konditionen bekommen.
Ja klar, wenn du eine Million bestellst oder wenn du gerade mal 500 bestellst, dann ist das natürlich ein Unterschied.
Ja, und da hat sich allerdings was ergeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar letzte Woche war ja die Velocity in Dublin.
Ja, ja,
so eine,
genau.
Radverkehrskonferenz. Und da haben, ja, ich glaube so die einige Radverleiher haben sind jetzt in das in die Fahrradindustrie, in den Fahrradindustrieverband, in den Europäischen Fahrradindustrieverband, Abkürzung weiß ich jetzt nicht genau, irgendwie IE,
irgendwas. Ja, da habe ich das gelesen.
Eingetreten und haben quasi da eine Gruppe gebildet, eine Bike-Sharing-Industry-Group. Und ich glaube, das ist eine ganz schlaue Sache, weil sie damit quasi ja, diese sehr fragmentierte, sehr faserige Fahrradindustrie irgendwie, also da Anbieter bündeln können. Und letztendlich haben sie ja jetzt zumindest, was die Technik angeht, haben sie ja dann oft die gleichen Interessen.
Ja.
Und können dann auch wieder Zulieferern gegenüber halt besser auftreten. Und was sie noch machen wollen, sie wollen dann natürlich auch noch was politisch bei der Politik dann mit mit größerem Gewicht auftreten. Das, also ich glaube, das ist ein ganz guter Weg da, also mehr Einfluss zu bekommen. Aber bei den Kleinen ist es halt so, also da hat er halt gesagt, die lassen sich mehr einfallen. Und was die auch machen, die achten mehr auf das, was die Benutzer wollen.
Was halt den Kleinen wehtut, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Verleiher in Aachen, was denen richtig wehtut, ist Vandalismus.
Ja,
und
was verleihen die?
In Aachen. Welche ja. Räder?
Fahrräder.
E-Bikes, ja, genau. Und die E-Bikes, die kann man...
Wie heißen die?
Warte mal, das in der Schweiz heißen sie Publibike und in Aachen... Es gibt den... einen Moment... Velocity heißen die da. Und... Bei Velocity haben sie vor ein, zwei Wochen oder sowas, ich glaube, 90 Fahrräder aus den Halterungen gerissen und kaputt gemacht.
Oh Mann, das ist ja übel.
Und das ist richtig blöd, weil wenn du jetzt wie so ein Laien, ein Einhorn bist und eine Milliarde Spielgeld hast, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwie einen kleinen Puffer hast und eigentlich mit jeder Fahrt Geld verdienen musst.
Ja, ja.
Und klar, die machen auch 30 Euro. Die, gerade so ein kleiner.
Hast du da einen Link zu?
Die Diebe sind geschnappt, steht hier, ja.
Aha. Na gut, die können das bestimmt zahlen, ne?
Ja, ein 17-Jähriger dringend tatverdächtig, der wurde festgenommen.
Obwohl, ich weiß nicht, wie das ist, wenn, also, ob die Organisation gegen solche Risiken versichert ist.
Ein Stück weit sicherlich, also, aber dir fehlen dann die Räder erstmal, die sind dann weg.
Ja, klar.
Also egal, ob du jetzt da eine Versicherung hast, die dir das ersetzt, du hast die Sachen nicht. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem. Die achten drauf, dass sie hochwertige Räder haben in dem Fall tatsächlich, weil ein hochwertiges Rad weniger Wartung, weil die wollen ja auch weniger Manpower investieren.
Ja, und, klar, das kostet ja alles.
Und so dieses Smite, was du vorhin gesagt hast, so ein Stromer kostet natürlich im Vergleich zu irgendeinem OFO eine ganz andere Summe Geld. Und ja da weiß ich nicht, ich meine, irgendwelche Leute, die Sachen zerstören wollen, gibt es immer.
Ja.
Es ist spannend auf jeden Fall, das Thema. weiterhin.
Also was er sagt, ist halt, dass diese eben die Mobilität, die kann man einfach nicht auf dem Tretroller beschränken. Und gerade in Europa oder auch in Deutschland, das Fahrrad ist ja schon da. Also in den USA ist es so gewesen, dass der Tretroller oder die E-Scooter, die haben ein Fortbewegungsmittel ersetzt, das nicht da war. Also die waren quasi allein. Es gab kein Fahrradverleih, der irgendwie beliebt war. Die Leute fahren nicht Fahrrad in der Stadt. Und dann kam der E-Scooter und die Leute sind damit gefahren. Und in Europa ist es so, es gibt funktionierende Fahrradverleihsysteme. Die Leute mögen die und nutzen sie. Und dann kommt der E-Roller, aber der kann die nicht ersetzen. Beziehungsweise die ersetzen sie dann teilweise. Und dann muss man gucken, warum das so ist. Und wie man weil die Leute wechseln ja nicht einfach so. Die haben ja Gründe dafür. Und da ist es halt wichtig, dass die Anbieter die Daten, die sie kriegen, und die kriegen ja viel, dass sie aus denen was machen. Ja. Und dass sie die analysieren. Und da hat er gemeint, also er als Analyst oder er wundert sich, dass die offensichtlich so wenig aus ihren Daten machen. Weil die könnten zum Beispiel dann überlegen, okay, das Fahrrad ist ja, naja, weniger zugänglich, also als ein Roller. Also du musst, das sage ich jetzt, also du musst einen Sattel einstellen, musst dich draufsetzen und irgendwie ist es ein bisschen schwerer vielleicht und so. Also, und du musst treten jetzt, ja, du musst treten. Und das heißt, der Roller, der das ist halt quasi so momentan das Fortbewegungsmittel, also das dich schneller voranbringt als zu Fuß gehen, auf das du am einfachsten draufkommst.
Ja.
Das aber dann vielleicht für andere Sachen nicht so gut geeignet sind. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, du kannst schlechter einhändig mitfahren, ne? Und am Lenker ist keine Halterung fürs Telefon dran oder so. Und du kannst auch wenig transportieren. Und das kann aber das Fahrrad besser, ne? Und im Idealfall das E-Bike. Und dann meint er halt, wenn die Firmen und so, dann ist wieder das quasi der Vergleich zur Telefon oder Internet, naja, zur Computerbranche da, dass quasi du aus unterschiedlichen Richtungen dich bewegst, dass zum Beispiel das Fahrrad zugänglicher machst. Da muss man halt überlegen, wie das geht.
Ich glaube,
da musste ich dann sofort an die Tiefeinsteiger-Bikes denken. Na? Oder da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über dieses Verleihrad, was der Philipp Stark mal gemacht hat.
Ja, ja.
So eine Mischung aus Roller und Fahrrad. Und das kann man ja durchaus machen. Also man kann ja da durchaus gucken, wie kann man das Fahrrad noch zugänglicher machen. Diese Mobikes zum Beispiel, die leider für mich zu klein sind, die haben ja zumindest schon... Oh, du hast mein Bild geschickt.
Ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, ich mache meinen...
Ah, okay. Also diese Mobikes, die haben ja zum Beispiel schon mal was ich sehr praktisch finde, so eine Sattelverstellung, in dem du einfach einen kleinen Griff unterm Sattel hast und wie eine Dropper-Seatpost einfach hoch und runter stellen kannst. Und die Mobike, die kennst du ja, oder? Ja. Die sind in Köln ziemlich populär. Ich weiß nicht, warum. Also, ich meine, die sind hübsch, aber ich finde die Farben nicht gut. Aber anscheinend stört es viele Leute nicht. Und dafür sind sie robust und funktionieren immer, weil nicht gut fahren tun sie hauptsächlich wegen der Reifen, weil sie so Vollgummireifen haben. Und sie haben keine Schaltung. Das fehlt mir schon ein bisschen. Aber da ist ja schon mal was an der Zugänglichkeit gemacht. Außerdem, was ich sehr schön finde, was auch viele haben, ist dann ein Körbchen dran zum Beispiel. Und das ist ja wieder was. Also man kriegt es ja dann raus. Also die haben ja die Daten, wie die Leute die nutzen. Und dann kann man... Und ein Anbieter kann dann halt auch mehrere Sachen machen, dann haben sie halt Tretroller und dann haben sie E-Bikes und dann können sie ja dafür sorgen, dass die Leute beides nutzen können.
Guck dir Uber an. Ich meine, die haben Flugtaxis und Fahrräder. Die Jumps sind schön.
Ja, und Uber hat er gesagt, also die heißen, Jump heißen
ja,
die, ne?
Ja, genau.
Da hat er gemeint, die sind toll. In Paris fahren die auch sehr viel rum und die sind schnell. Und die Leute fahren damit im Straßenverkehr mit.
Ich glaube, die haben auch einen Helm dabei.
Ja, das kann sein, ja. Und Uber, obwohl das ja quasi die Leuchtturmfirma für Geldverbrennung ist, die haben ja immer noch kein Geschäftsmodell, mit dem sie Geld verdienen. Aber die haben einen Riesenhaufen Geld. Und für die sind diese Micro-Mobility, oder die nennen es ja, da habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber erzählt, die nennen das ja New Mobility. Mhm. Das ist für die eher sowas zum Ausprobieren, wie so ein Hobby. Und die denken da ein bisschen nachhaltiger und vorausschauender und die machen bessere Sachen. Ja. Und ich weiß nicht, ob Uber mittlerweile Roller irgendwo haben, aber das kann sein. Und dann gibt es noch in den USA gibt's noch einen Uber-Konkurrenten, Lyft heißen die. Die machen es genauso. Die haben auch eine E-Bike-Sharing-Firma aufgekauft und betreiben die jetzt quasi. Also die warten ab und schauen. Und bei dem Jump weiß ich nicht, da gab es ja, glaube ich, auch schon Entwicklungen zum Akkuladen und Wechseln zum Beispiel. Aber die haben ja da ganz schön viel Entwicklung reingesteckt auch.
Gut, also sie haben ja,
Jump. Um sie quasi fürs Sharing zu optimieren, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall schon die zweite oder dritte Generation von dem Rad.
Ja.
Minimum, die haben ja, Jump hat ja schon existiert und Uber hat es übernommen.
Genau.
Und haben da einfach auch mit dem Schloss, also es ist ja free-floating, genau, also du kannst es ja irgendwo abstellen, aber du hast ein Schloss dran, ein vernünftiges, und wie das mit dem Laden funktioniert, da gibt es auch was. In Berlin sind sie wohl recht populär oder fahren viel rum, ob sie populär sind, weiß ich nicht. Also,
ach, gibt es die in Berlin auch, die Jump?
Ja. Ah, ja. Habe ich neulich erfahren, also von dem, hatten wir Besuch und hat erzählt, die Jump, die fahren, die sehe ich in Berlin oft.
Oder so. Ja. Oder was ja auch noch eine Möglichkeit ist, also für Führerscheinbesitzer, das ist ein größerer Roller, also ein Motorroller quasi, ne? Jetzt haben die natürlich Nachteile. Du darfst nicht gegen die Einbahnrichtung fahren zum Beispiel oder auch sonst irgendwie auf dem Gehweg da mal abkürzen oder so, ist nicht so. Aber gut, das darf man nicht, aber fällt halt.
Hey, ich überlege gerade, ja, wie sie in Vietnam so rumfahren mit ihren Roller über Gehwege und überall.
Ja, und diese Elektroroller, also die ich bin ja vor kurzem, als ich in Berlin war, da bin ich auf so einem Kuhroller gefahren und die fahren schon ziemlich gut, ne? Also schnell, bequem, einfach zu handhaben. Da sind so Haarnetze drin. Also da ist ein Helm dabei in dem Fall. Dann machst du der ist unter der Sitzbank, machst die Sitzbank auf. Ist auch super beschrieben in der App, also die funktioniert schön. Die zeigt dir, was du machen musst. Und dann machst du die App auf und dann sagst du, hier, Helm aufsetzen, also Haarnetz drüber. Also das sind so wie so einfache Einkaufstaschen oder so. Diese Stoffe, die irgendwie zum Verpacken gern mal so um Sachen rumgewickelt werden.
So ein Gewebe halt, ja, also, das ist Standard.
So ein Gewebe.
Oder auch im Krankenhaus kriegst du auch so Dinge teilweise.
Genau, ja, sowas, ja. Und die sind schwarz und das setzt dann, machst du auf den Kopf drauf und dann den Helm drauf.
Reuse siebt.
Ja, ich nehme auch an, also der, den ich da hatte, der war auch in einem guten Zustand und ich nehme an, dass sich da auch ab und zu mal drum gekümmert wird. Oder vielleicht passen auch die Leute drauf auf, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dann losgefahren und die ersten 2 Kilometer habe ich immer Handzeichen gegeben beim Abbiegen, weil ich habe ja gar nicht dran gedacht, dass ich hier mit einem motorisierten Fahrzeug unterwegs bin und dass das Blinker hat. Also während der Fahrt dann Blinker entdeckt. Ah, war auch nicht schlecht. Und dann Blinker entdeckt und dann habe ich noch. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Fernlicht an hatte. Das habe ich dann auch mal ausgemacht. Aber wenn du das dann das zweite Mal mietest, dann geht's ja. Und da war es übrigens so, da hatte ich meinen großen, meine Reisetasche, meine große Ortlieb Backroller oder wie die heißt, also so einen großen Duffel-Bag mit Rollen, habe ich einfach vorne zwischen die Beine aufs Trittbrett stellen kann. Hat wunderbar gepasst.
Ja, Hans, wir machen, glaube ich, Schluss für heute, weil was dieses Sicherheitsthema Verleihen alles angeht, ich habe da auch ich könnte jetzt anfangen, wieder noch runter zu beten. Wir schauen uns die Veranstaltung am Mittwoch an. Und
ja, aber das ist ungefähr.
Und da passt das ganz gut dazu.
Ich habe ja alles so zusammengefasst.
Du hast das alles richtig gemacht. Nichts mehr zu sagen.
Ja, wie viel Zeit haben wir denn verbraucht? Warte mal, ich guck mal. Oh, wir sind jetzt bei 2:10. Das ist doch, also, das passt doch.
Ja, deswegen wollte ich das nur gerade sagen. Das passt, aber jetzt ist gut für heute, weil wir dann eben mit Neuigkeiten kommen.
Okay. Na gut, dann können wir uns ja verabschieden.
Weil wir haben ja auch Experten und so, wollen wir ja einladen, auch in die Sendung.
Hör mal, mach mal nicht so viel Versprechungen. Nicht, dass wir das dann nicht halten können. Ne?
Wir machen eine klitzekleine Sendung.
Genau. Zeitnah. Ja, und lang. Weil eigentlich müssten wir ja lange Sendungen ankündigen, weil es ist ja schwerer, kurze Sendungen zu machen. Also wir kündigen schon mal eine lange Sendung an und dann schauen wir mal, was draus wird.
Genau.
Okay, dann sage ich Tschüss.
Das sage ich auch. Tschüss und schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung.
Genau.
Dumm.
Okay. Dann.
Baba.
Schöner weich gezeichneter Hintergrund übrigens.
So, zeichne du mal deinen weich, bitte.
Mist, das habe ich vorhin gemacht. Ah, da muss man das Fenster größer machen.
Ja, und dann gibt es.